ARD.
Eine Lehrerin, die meinte, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Oder ein Lehrer, der mir auf den Arsch geklatscht hat.
Was?
Dinge, die mich jetzt nicht glücklich an meine Schulzeit zurückerinnern lassen.
Ich habe mal über offene Beziehungen nachgedacht.
Könntest du dir das vorstellen?
Ich bin nicht der Gast in diesem
Und was so eingeschränkt wird versus was nicht. Was war die Frage? Oh Gott.
Teddy Teclebrand hat nur wegen dir ein Security.
Das ist peinlich.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Lola Weipert ist 28 Jahre alt, Moderatorin, Model, Autorin, seit neuestem auch Bauernhofbesitzerin und Motorradfahrerin. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram, wo ihr weit über 700.000 Leute folgen, oder von RTL. Da moderiert sie nämlich die Reality-Show Temptation Island, bei der es um Liebe und Dating, Verführung und Betrug geht. Viele würden das als Trash-TV abtun, aber ich habe mich gefragt, als Moderatorin, die da über Jahre hautnah dabei war und so viele Paare hat verzweifeln sehen, was hat Lola da über die Liebe gelernt? Wir haben über Eifersucht und offene Beziehungen gesprochen und darüber, wie Lola bei Dates herausfindet, ob jemand zu ihr passt. Es ging um ihre Erfahrung mit Mobbing in der Schule und ihrer ADHS-Diagnose. Und stellenweise ist es eine richtige Lifehack-Service-Gute-Stunde geworden. Das sagt zumindest meine Kollegin Merle. Lola teilt nämlich auch ihre Morgenroutine und Tipps im Umgang mit Hyperaktivität. Sie erzählt, wie sie die kaputte Beziehung zu ihrem Vater kitten konnte und was ihr hilft, sich jetzt so rund um Silvester auf das neue Jahr vorzubereiten. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Lola Weipert.
Hallo Lola.
Hallo.
Ich muss eine Frage, das ist unkonventionell, aber ich muss eine Frage direkt vorweg klären und loswerden. Teddy Teclebrand hat nur wegen dir ein Security. Was hat es damit auf sich?
Oh Gott, das ist peinlich. Ich hatte gerade mein Abi. Ich war 18 und Teddy war da gerade so im Kommen.
Mhm.
Und es war so.
Also vor 10 Jahren ungefähr.
Ja, genau. Es ist 10 Jahre her. Teddy war, der hat damals noch Turnhallen bespielt. Aber er war gerade schon so mit paar tausenden GästInnen, war er schon so am Kommen. Und meine Mama hat mir Teddys Show zum Abi geschenkt. Und dann sind wir damals nach Koblenz, war es, glaube ich, gefahren. Und dadurch, dass wir mittags schon dort waren, meinte sie so, sie ist Schwäbin und Klavierbauerin. Also sie so, hat der Gange mal jetzt einfach nein? Und ich so, Conny, wir können da doch jetzt nicht einfach reingehen. Sie so, ha doch, doch, ich sag einfach, ich stimme das Klavier. Und ich so, oh Gott.
Wow, was ein Hack.
Ja, Conny ist so kackendreist. Und ich liebe meine Mama, aber das war echt, also unfassbar. Und dann war da dieser Parkwächter und sie so, ja, ich stimme hier das Klavier. Und er so, alles klar, kommen Sie durch. Fun Fact, Teddy hatte noch nicht mal ein Klavier auf der Bühne. Wir sind also in diese Turnhalle durch den Hintereingang rein und standen plötzlich in diesem riesengroßen Bereich mit Teddy, mit seiner ganzen Crew. Und ich stand da und dachte mir so, oh Gott, wir werden gleich rausgeschmissen. Und Conny so, bleib ganz ruhig, das wird super. Und ich so, Conny, das wird ganz schlimm. Sie so, Hanoi, alles ist super, das wird. Und stand da mit ihrem Werkzeugkasten und ihrem Koffer, mit dem sie
sonst... Den hatte sie einfach mal mitgenommen.
Den hat sie immer dabei. Okay. Man weiß ja nie, was passiert. Und dann hat Teddy alle begrüßt, hat uns dann so die Hand gegeben. Er so, hi, ich bin Teddy. Ich so, ich weiß. Ich so, hi Lola. Und ich hatte einen so roten Kopf, mir war das so unangenehm. Und dann sind alle irgendwann auf ihre Posten. Und ich stand da, weil ich hatte keinen Posten. Und Conny so, du, ich check schon mal ein ins Hotel, bleib schon einfach da. Und dann bin ich da alleine stehen geblieben. Meine Mama ist gegangen. Teddy hat seinen Soundcheck gemacht mittags. Und ich stand da, dachte mir, ja, das war's gleich. Gleich bin ich weg. Long story short, Teddy war irgendwann fertig mit dem Soundcheck, kommt so zu mir rüber und er so, wer bist du eigentlich? Und ich so, hihi. Soll ich die ehrliche Geschichte erzählen? Also, ja, bitte. Und ich so, ja, wir sind vorhin einfach durch den Hintereingang rein. Wir haben so getan, als würde meine Mama hier das Klavier stimmen. Und er so, cool. Und Teddy war so cool damit, Gott sei Dank, dass ich schlussendlich mit seiner ganzen Crew und ihm draußen Fußball spielen durfte. Ich war mit den Backstage, ich habe eine Führung überall hinbekommen. Dann haben sie mich irgendwie noch in die Show integriert. Das war alles so absurd. Danach durften wir wieder zu den Backstage. Der hat mir noch sein Essen geschenkt. Damit hat er eh mein Herz gewonnen. Und das war alles so verrückt. Und dann hatten wir ihn irgendwann mal bei uns in der Morningshow beim Radio in der Sendung. Und dann hatte ich ihn gefragt. Ich so, du sag mal, erinnerst du dich noch an Koblenz? Da war so ein Mädel bei dir auf der Show, die kam illegal durch den Hintereingang rein. Er so, ja, klar erinnere ich mich. Seitdem habe ich ein Security. Ich so, Teddy, das war ich. Also, nein!
Okay, wow. Ich bin jetzt schon froh, dass ich das direkt zu Anfang gefragt habe. Grüße gehen raus an Teddy, einen sehr geliebten Deutschland 3000 Gast, der schon vor Jahren hier war.
Ah, Teddy.
Ah, wie schön.
Ja, immer wenn wir uns sehen, neulich erst wieder im Soho-Haus, wir haben uns gesehen und wir müssen einfach nur lachen, weil wir dann immer uns gegenseitig diese Geschichte wieder erzählen und die wird auch immer witziger.
Schön, das verbindet euch.
Ja.
Und gut zu wissen, dass er einfach gut abgesichert ist jetzt. Und ich musste auch gerade denken, also deine Mutter, sei mutig und dir gehört die Welt. Ne? Das ist, hat dir offenbar jemand vorgelebt. Wir machen weiter mit Entweder-Oder-Fragen, weil ich die zuletzt sträflich vernachlässigt habe. Wärst du lieber mal einen Tag ein Mann oder einen Tag ein Tier?
Ist irgendwie dasselbe, ne? In gewisser Weise. Ich wäre gerne mal ein Mann.
Was würdest du machen?
Das kann ich nicht sagen.
Du, ich finde es auch immer schön, wenn so ein Podcast einem Bilder vor Augen macht. Und okay.
Aber ich glaube, jede Frau wäre doch gerne mal, es klingt jetzt so stereotypisch, aber jede Frau wäre doch gerne mal ein Mann und andersrum. Und man würde alle sexuellen Dinge ausprobieren wollen, oder?
Wie gut es dann auch wieder wäre, wenn du umgekehrt wieder zurückgetauscht wirst. Also alleine dafür.
Ich würde auch nicht tauschen wollen, glaube ich, langfristig.
Neu oder gebraucht?
Gebraucht.
Was hast du zuletzt gebraucht, gekauft?
Ein Motorrad. Von meiner Mama.
Conny zieht sich durch hier. Disziplin oder Talent?
Talent, aber man kommt nicht weit ohne Disziplin. Also doch Disziplin.
Klassische Suchmaschine oder künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz. Weil ich mich fühle wie eine alte Frau, die das erste Mal auf TikTok ist. Ich verstehe es noch nicht und bin schwer begeistert.
Aber benutzt du sie im Alltag gerade? Also bist du irgendwie ChatGPT oder Claude oder irgendwie sowas, dass du damit arbeitest?
Ich habe das jetzt einmal gemacht und ich fand es so abgefahren, was dabei rauskommt. Weil ich kenne mich noch nicht so gut mit KI aus, aber irgendwie begeistert mich diese ganze künstliche Intelligenz so sehr und dann schockiert sie mich auch wieder, weil es macht mir Angst, weil ich mir irgendwo denke, es werden so viele Arbeitsplätze, glaube ich, langfristig abgeschafft. Und auf der anderen Seite, vielleicht schafft es auch wieder neue, aber auch die ITler und ITlerin, mit denen ich gesprochen habe, meinten alle zu mir, sie programmieren das Ganze jetzt, aber irgendwo schaffen sie ihren eigenen Job ab. Mhm. Weil irgendwie, die KI kann ja irgendwann miteinander kommunizieren. Und das fand ich so gruselig. Vielleicht werden wir einfach alle irgendwann ausgerottet von Robotern.
Vielleicht wir auch. Also unsere Stimmen kann man ja jetzt schon easy generieren.
Ja, das ist wenn nicht sogar besser.
Also dieser Podcast entsteht noch ohne KI, inklusive der Fragen. Verlassen oder verlassen werden?
Oh, lieber verlassen.
Was ist schwieriger, Treckerfahren oder Motorradfahren?
Treckerfahren ist easy. Motorradfahren finde ich, je nach Maschine, wenn sie richtig schwer ist, doch echt schwerer.
Mhm. Und wenn ich dir ein Ticket geben würde für eine Zeitreise, eine Woche, würdest du lieber 20 Jahre zurückreisen zur 8-jährigen Lola oder 20 Jahre vor zur, wie alt wären es dann, 48-jährigen Lola?
Ganz kurz zur 48-jährigen,
ja.
Aber dann auch schnell wieder zurück.
Warum? Was würdest du wissen wollen?
Ich würde wissen wollen, was sie alles geschafft hat und ob ich mich entspannt zurücklehnen darf und vertrauen darf oder ob ich riesengroße Angst haben sollte. Aber ich versuche auch da ins Vertrauen zu gehen. Weil wenn ich 20 Jahre zurückblicke, so retrospektiv, denke ich mir, hätte ich damals mit 8 schon gewusst, was alles kommt, wäre ich, glaube ich, sehr viel weniger angsterfüllt an alles rangegangen.
Warst du als Kind schon so ängstlich?
Durch die Schule, ja. Also ich war an sich ein sehr naives, unüberlegtes, lautes Kind und habe erstmal alles ausprobiert. Aber die Schulzeit hat mich dann doch, ich sag mal, in gewisser Weise negativ geformt, weil es einfach nicht immer so easy war, wie ich es mir gewünscht hätte. Und deswegen hätte ich damals gewusst, wo ich irgendwann mal lande und dass ich auf all die Stimmen im Außen nicht hören darf. Ich glaube, das hätte es mir schon echt einfacher gemacht.
Was war nicht easy? Fiel dir Schule nicht leicht oder waren es die Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist?
Die Menschen,
ja?
Leider. Also ich glaube, Kinder können so gemein sein. Und ich hatte einfach einige Mitschülerinnen vor allem, mit denen es sehr, sehr schwer war. Ich wurde sehr viel gemobbt und habe dann irgendwann einfach nicht mehr gerne den Weg zur Schule gewählt und habe nie verstanden, wie Leute gesagt haben, ich gehe gern zur Schule, weil für mich war es immer so dieses, ich werde ausgeschlossen, ich werde ausgegrenzt, ich bin die Außenseiterin, ich werde ausgelacht, es wird über mich irgendwelches Zeug geredet, was nicht stimmt. Dann haben Lehrerinnen und Lehrer gegen mich geschossen. Eine Lehrerin hatte, damals meine Französischlehrerin, die hatte, als ich einen Tag krank war, vor der Klasse eine PowerPoint gehalten mit Bildern von mir, von meinem Facebook-Profil damals.
Was?
Und hat gesagt, so solltet ihr euch niemals im Netz zeigen. Und die haben mir das schlussendlich dann erzählt. Und ich war aber viel zu schüchtern, um zu ihr zu gehen und zu sagen, können Sie sowas vielleicht nicht machen? Oder ein Lehrer, der mir auf den Arsch geklatscht hat. Oder ein
Was?
Anderer Lehrer, der meinte, ich kann Ihnen eine Note besser geben, aber das wirst du trotzdem nicht packen. Also es war einfach... Oder eine Lehrerin, die meinte, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Also da kamen von allen Seiten Dinge, die mich jetzt nicht wirklich glücklich an meine Schulzeit zurückerinnern lassen. Aber auf der anderen Seite hat es mich, glaube ich, echt viel stärker gemacht.
Aber krass, was ist das denn für eine Schule, wo, also du hast jetzt mehrere Lehrkräfte erwähnt, die sowas machen. Also was ist das heute da immer noch so? Hast du da
Einblicke? Ich hoffe nicht. Also das eine war an der Waldorfschule und das andere war dann am Gymi. Mhm. Und ich habe an beiden Schulen nicht so schöne Sachen erlebt. Und deswegen, ich kann es noch nicht mal, glaube ich, auf die Schule schieben. Und je mehr ich damit an die Öffentlichkeit gehe, desto mehr merke ich auch, wie viele genau solche Erlebnisse erlebt haben mit PädagogInnen, wo ich mir denke, ich wünschte, LehrerInnen hätten diesen pädagogischen Ansatz. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass der überhaupt nicht gegeben ist. Mhm. Hattest du das nicht?
Ich denke da ganz, ich hatte neulich Klassentreffen nach 15 Jahren.
Oh Gott.
Und da habe ich noch drüber nachgedacht, als ich so in die einzelnen Gesichter wieder geguckt habe, wer von uns wurde eigentlich gemobbt, haben wir gemobbt. Also ich glaube, und ich hoffe, dass jetzt hier niemand zuhört und sagt, Eva, aber du verklärst ja die Vergangenheit völlig. Ich glaube, es gab tatsächlich ein, zwei Personen, auch als ich nochmal so durch die Abi-Zeitung geblättert bin, wo ich gedacht habe, boah, der haben wir es wirklich schwer gemacht. Mhm. Und gleichzeitig war das ansonsten, hatte so eine kleine Jahrgangsstufe, so um die 60 Leute. Und da waren eigentlich, es war jetzt nicht so, dass da viele verschiedene Cliquen waren, die da irgendwelche, keine Ahnung, Lästereien und so weiter, sondern es war eigentlich so eine große Freundesmasse. Und voll in die schön. Kam man jetzt auch zurück. Also es war eigentlich richtig schön. Wow. Aber ich habe auch gemerkt, also hattest du schon mal Klassentreffen?
Ich habe mich nie hingetraut.
Ja, siehst du?
Ich habe richtig Angst davor.
Ja.
Weil irgendwo will ich drüber stehen, aber irgendwo habe ich auch ganz große Angst, dass ich dann, wie bei so einem Familientreffen, wo man so in alte Muster verfällt, dass ich dann wieder die kleine Lola bin, die sich nicht traut, irgendwas zu sagen. Und deswegen, ich habe mich da nicht so ganz in diese Klassentreffen-Thematik getraut. Aber,
aber ich würde sagen, es lohnt sich. Für mich total, aber ich habe auch nicht solche schrecklichen Erfahrungen gemacht wie du. Also ich war eine von denen, die gerne zur Schule gegangen ist. Und gerade als ich dir zugehört habe, habe ich auch gedacht, ja, ich konnte auch so unbeschwert im Unterricht sitzen. Also ich bin ja, ich lasse mich heute fürs Neugierigsein bezahlen. Ich war damals schon neugierig, ne? Also ich habe irgendwie, ich fand Unterricht cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man eben unter diesem krassen sozialen Druck leidet und Leute einen mobben und man ist nicht... Ja, man muss ja nicht mal beliebt sein, sondern man ist unbeliebt explizit, dass das ja alles überschattet. Also ich kann mir vorstellen, dass du da sitzt in der Schule und dich gar nicht konzentrieren kannst, oder? Weil du die ganze Zeit denkst, was machen die da hinter mir gerade, was machen die gleich in der Pause? Oder?
Ja, und es zieht sich durch bis heute, dass wenn irgendwo Menschen lachen, denke ich per se immer, die lachen über mich.
Oh krass.
Ich laufe alleine irgendwo lang und manchmal bin ich total stark und manchmal bin ich aber einfach... gerade mental nicht so stark. Und dann merke ich richtig, ich möchte dann am liebsten nicht alleine irgendwo sein, weil ich mich dann schwach fühle. Und wenn dann viele Menschen auf einem Haufen sind und ich alleine bin, dann werde ich so schüchtern. Das führt dazu, dass ich dann teilweise im Flieger mich nicht auf die Toilette traue, weil ich mir denke, nee, dann gucken mich Menschen an. Und das ist manchmal ganz absurd. Und das ist manchmal gar nicht, manchmal total. Das ist immer wieder, ich glaube, das hängt auch mit dem ADHS zusammen, dieses impulsive, unkontrollierbare, dass man nie weiß, welches Ventil ist gerade an und welches aus.
Und wie erklärst du dir rückblickend, dass unter Kindern schon so eine Dynamik entstehen kann, dass die sich eine einzelne raussuchen und die so mobben?
Das ist so schwierig. Ich glaube per se, ich möchte da niemanden diesen, weiß ich nicht, ich möchte da niemanden ankreiden direkt. Das fällt mir voll schwer, weil ich glaube, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann weiß ich, dass ich halt damals schon gemodelt habe und dann haben sich irgendwelche Mädels darüber, weiß ich nicht, aufgeregt oder lustig gemacht oder was auch immer. Ich glaube, das kann auch irgendwelche Trigger auslösen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube per se bis heute, Menschen, die andere mobben, haben ein ganz großes Problem mit sich selbst. Und ich habe selten erlebt, dass Menschen eklig mit anderen umgehen und das berechtigt ist. Weil ich glaube, all der Umgang im Außen ist ja eigentlich ein Spiegel zu dir selbst zurück. Mhm. Und je nachdem, wie du im Außen mit anderen sprichst, ich sehe uns immer als Version von uns selbst. Ich bin eine Version von dir, du von mir, wir von allen anderen. Und ich glaube dementsprechend, wenn man mit anderen nicht gut umgeht, geht man auch nicht gut mit sich selbst um und will anderen vielleicht auch so ein bisschen das Lachen oder das Licht rauben.
Mhm. Ja. Hat sich jemals jemand bei dir gemeldet, der dich schlecht behandelt hat oder die?
Mhm. Es gab immer mal wieder Leute, die dann so ankamen, so 10 Jahre später, jetzt, dann so, oh, ich wusste immer, dass dir, dass aus dir was ganz Großes wird, wo ich mir so denke, so, danke, gute Besserung. Weil ich finde, es ist so schade, dass man erst oft irgendwas erreichen muss, dass Menschen dann plötzlich netter zu einem sind. Und ich mir denke, so, es ist doch scheißegal, was ich beruflich mache. Wir sind alle hoffentlich auf Augenhöhe, egal wo ich jetzt stehe. Deswegen geh mit mir gut um, und zwar von Anfang bis Ende und nicht erst, wenn ich irgendwas in deinen Augen geworden bin.
Mhm. Macht dich das misstrauisch, wenn du generell neue Leute kennenlernst, dass du immer denkst, ah, ja, sehen die mich jetzt für mich oder für meinen Fame? So?
Ja, mittlerweile schon. Also ich bin immer noch so ein Golden Retriever und freue mich erstmal, wenn jemand nett ist. Und dann bin ich so, juhu. Mhm. Aber ich merke schon, dass ich sehr viel Bremsen mental aufgebaut habe, dass ich erstmal darüber nachdenke, okay, warum ist dieser Mensch jetzt nett zu mir? Was könnte dahinter stecken? Mag die Person mich wirklich? Will die Person irgendwas von mir? Möchte die Person vielleicht mich irgendwann ausnehmen wie so eine Gans? Man weiß es nie. Und ich habe gerade in dieser Medienbranche einmal gelernt, was für mich das größte Geschenk ist, sind meine FreundInnen, die ich seit meiner Kindheit habe. Und die gebe ich um nichts auf dieser Welt auf, weil das bedeutet mir die Welt. Diese Menschen haben mich schon so oft gerettet. Und deswegen, wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann freue ich mich. Aber ich habe so einen Safe Space und so eine wundervolle Hülle an Menschen, die für mich, die bedeuten mir mein Leben.
Jetzt hast du gerade erwähnt, du hast schon als Kind mit so 12 Jahren, glaube ich, gemodelt. Und ich stelle mir vor, weil was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, ist, du bist ja auf einem Bauernhof aufgewachsen, zwischen irgendwie Ziegen, Hühnern, Katzen, Hunden. Das sind ja zwei krass konträre Welten, oder zumindest stelle ich mir das vor. Also wie ist es dazu gekommen, dass Bauernhof Lola auf einmal irgendwie zu Fotoshootings gegangen ist?
Oh Gott, das liegt vielleicht sogar daran, dass ich es nie erlebt habe. Ich bin auf dem Bauernhof mit Schlamm barfuß irgendwo im Matsch groß geworden. Wir hatten keinen Fernseher, wir hatten ein Radio, deswegen wollte ich irgendwann Radiomoderatorin werden, weil ich gesagt habe, Mama, die reden immer so viel Quatsch, das ist deren Beruf, das will ich auch machen. Das war so mein einer Traum, weil ich es eben nie haben konnte und nie erleben konnte. Und diese Faszination, ich glaube, die hat sich tatsächlich dann so in der Schulzeit das erste Mal so groß dargestellt, als eine Freundin von mir damals Germany's Next Topmodel geschaut hat. Und ich war so, boah, oh, guck mal, wie schön die alle sind. Was für ein Traum. So dieses Prinzessinnen-Model-Denken, was glaube ich viele Kinder haben, hatte ich dann auch in meinem Kopf. Und dachte mir so, kann ich vielleicht auch mal modeln? Und dann kam irgendein Papa von einer meiner Freundinnen zu mir, der hatte eine Agentur. Und der war dann so, hey, willst du auch mal modeln? Und ich so, ja. Und dann stand ich da und dann stand aber auch dann ziemlich schnell in der Kartei, dass ich O-Beine habe, dass ich halt so eine maskuline, nicht typisch feminine Figur hätte. Mhm. Deswegen solle man mir keine Röcke anziehen. Und da habe ich das alles so gelesen und dachte mir so, vielleicht ist es doch nicht ganz meine Branche. Mhm. Und das halt mit so jungen Jahren zu lesen. Ich habe dann irgendwann meine eigenen Fotoshootings organisiert. Und das war zwar dubios teilweise, aber damit habe ich mir dann so ein bisschen so mein Kindertraum erfüllt. Und auch so diese Angst zu vergessen, dass man nicht schön genug ist oder nicht wertvoll genug. Das war für mich dann so ein bisschen kompensiert mit diesem, ich mache jetzt Fotoshootings und dann habe ich schöne Bilder von mir. Das war, glaube ich, so ein Kinderventil in meinem Kopf zumindest.
Du bist jetzt gerade zum Beispiel Teil von einer Unterwäschekampagne zu Weihnachten, ne? Also, und bist da Model, auch unter lauter Models, wo ich sagen würde, okay, dieser Kampagne wurde auf jeden Fall gecastet nach Frauen, die ein Schönheitsideal erfüllen, und zwar dieses allgemeine Schönheitsideal.
Yeah.
Wie ist das für dich, heute dem zu entsprechen und als Kind aber so anders bewertet, zum Teil eben gemobbt worden zu sein? Das ist ja ein heftiger Gegensatz,
ja,
zu dem,
total,
wie du geprägt bist.
Es ist super ambivalent und ich glaube, genau deswegen habe ich da so zwei Meinungen zu, weil auf der einen Seite fühle ich mich total geehrt, dass ich es machen kann. Man sieht aber auch, wie du sagst, so diese Stereotypen, diese typischen Schönheitsideale, diese Normschönheit, die ist auch ein großer Faktor. Was ich aber gerade bei den Kampagnen, wo ich dabei sein darf, sehr liebe, ist, dass sie nicht nur die Size Zero 1,80 Models nehmen, sondern dass ich mit einer sportlichen Figur, die jetzt nicht die längsten, geradesten Beine hat und trotzdem noch, also an mir ist halt noch schon einiges dran.
Naja, also ich würde schon sagen, jemand, der jetzt in der Fußgängerzone an euch drei Models auf einem Bild da vorbeiläuft, der denkt sich, ja, das sind drei ideal schöne Frauen.
Yeah.
Ich will aber auch gar nicht diese Kampagne kritisieren, sondern ich frage mich eher, was bedeutet der Weg für dich? Oder hast du da vielleicht dann doch auch noch drauf hingearbeitet, irgendwann dieses Ideal zu erfüllen?
Ich glaube eher, dass sich dieses Ideal so ein bisschen angepasst hat, weil ich habe so das Gefühl, dass mittlerweile in dieser ganzen Schönheitsindustrie, dass, wenn es ums Modeln geht, dass nicht mehr nur diese großen von damals, diese Kate Moss, ganz, ganz dürren Frauen, dass nur noch die Kampagnen besetzen, sondern dass sich das so ein bisschen ausgeweitet hat und dass auch Frauen, die sehr viel mehr auf den Hüften haben, genauso auf einer Kampagne und auf einem Schaufenster bestaunt werden dürfen. Und das bestärkt mich ehrlich gesagt voll, weil für mich war das damals immer so dieses, ich bin nicht schön genug, und ich habe mittlerweile so das Gefühl, es ist fast schon nicht egal, wie man aussieht, aber die Persönlichkeit dahinter, hoffe ich und wünsche ich mir, und habe ich auch so das Gefühl, die zählt immer mehr. Vielleicht rede ich es mir aber auch schön.
Also wenn ich jetzt so über dein Instagram-Profil scrolle, dann finde ich, fällt schon auf, dass so die hotten Fotos, sage ich jetzt mal, oder die, wo du mehr Haut zeigst, irgendwie x-mal so viele Likes bekommen. Ja. Also was macht das denn dann mit dir, gerade vor dieser ganzen Erfahrung in deiner Jugend?
Also ich glaube, dass der Algorithmus da natürlich sehr viel mit reinspielt. Deswegen gibt es eine wunderbare, ich will sie nicht, wie nenne ich sie? Ich glaube, wenn ich sie Influencerin nenne, dann regt sie sich auf. Aber Daria, Daria kennst du, ne?
Ja.
Ass in Activism macht sie zum Beispiel. Ja. Weil sie sagt, wenn du Aktivismus auf den sozialen Netzwerken publizierst, da kriegst du keine Reichweite, die wird eingeschränkt. Deswegen zieht sie sich halt irgendwie aus und zeigt sich in Unterwäsche. Und da denke ich mir so, geil gemacht, das finde ich richtig gut. Und das zeigt, was halt bei den sozialen Medien so mit Algorithmus passiert und was so eingeschränkt wird versus was nicht. Was war die Frage?
Was es mit dir macht, wenn dann so ein Foto dreimal so viele Likes bekommt, wo du weniger anhast?
Es ist typisch. Es ist typisch, dass genau die Bilder, wo man mehr zeigt, dass die halt sehr viel mehr an Reichweite und an Likes bekommen. Und ich finde es schade, aber es ist leider typisch. Also ich finde es leider normal.
Und hast du das Gefühl, du musst deshalb auch manchmal nachlegen und sowas posten?
Nee, das Gefühl habe ich nie, weil ich mir immer denke, ich kann Gott sei Dank selbst entscheiden, wann ich irgendwie was hochladen will. Und ich fühle mich so weiblich und mittlerweile wohl in meinem Körper und trainiere jeden Tag und denke mir so, ich möchte es zeigen dürfen und ich würde mir so wünschen, dass es nicht mehr so sexualisiert wird, weil wenn sich Männer halbnackig zeigen, dann macht keiner so einen Hehl draus. Und wenn es Frauen tun, dann ist es immer gleich so, die Frau, die muss sich zeigen, weil XY. Ich wäre so, können wir uns nicht alle zeigen, am besten so nackig, wie wir auch auf die Welt kamen, wie wir sind. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Wir waren gefühlt meine ganze Kindheit nackig und haben im Schlamm gespielt. Und deswegen ist es für mich halt so gar kein sexuelles Thema, sondern pure Freiheit, wenn ich nackt sein darf. Aber das ist halt auch so eine Hippie-Bewegung, die meine Eltern, glaube ich, in mir auch noch so ein bisschen gepflanzt haben.
Gucken deine Eltern manchmal Temptation Island?
Nein!
Wirklich nicht? Haben die nie gesagt, so, jetzt gucke ich mir die Lola doch mal an?
Gott sei Dank machen sie das.
Aber
nicht.
Also verbietest du ihnen das? Es kann ja nicht sein, dass sie sich nie mal angeguckt haben.
Nee, ich habe denen eher so Sachen gezeigt wie das Supertalent, als ich das moderiert habe. Oder habe denen so halbwegs seriöse Sachen gezeigt. Weil immer so, guck mal Mama, was ich mache. Oder wenn ich irgendwelche Shows moderiere, die einfach ein bisschen seriöser sind, das zeige ich denen dann voller Stolz. My Temptation, das ist halt für viele so diese Voyeurismus. Es ist total erfolgreich und es ist sehr, sehr witzig, dieses Format zu moderieren, weil es gar nicht ich bin in vielen Teilen. Weil ich sitze da und das fühlt sich an, als würde man so eine Schauspielausbildung machen, ehrlich gesagt, Temptation zu moderieren, weil es einfach ganz, ganz anders ist als das, was ich sonst mache und wie ich sonst auch bin. Und deswegen, ich glaube, wenn ich das meinen Eltern sage, die fragen immer mal wieder, dann sage ich so, ja, kannst du mal angucken. Aber die wissen eh nicht, wo man es angucken kann und dann ist wieder gut.
Okay, das heißt, sie verpassen aber auch einen massiven Teil von dem, der dich zumindest in der Öffentlichkeit ausmacht. Also du moderierst jetzt gerade die 8. Staffel.
Echt?
Also ich habe gezählt, es waren 4 normale und 4 VIP-Staffeln.
Wahnsinn, ja, abgefahren.
Also, wer die Sendung jetzt nicht kennt, bei Temptation Island stellen pro Staffel 4 Paare ihre monogame Beziehung auf eine harte Probe. 2 Wochen lang leben sie getrennt nach Männern und Frauen in Luxusvillen auf einer sonnigen Insel. Und dazu kommen ein Haufen Singles, die alles tun, um die vergebenen Männer und Frauen zu verführen. Vor laufender Kamera wird heiß getanzt, gefeiert und gekuschelt. RTL nennt die Show den ultimativen Beziehungstest.
Boah, da ist schon diese Anziehung.
Das, also wäre ich seine Freundin, fände ich das jetzt schon ein bisschen...
Guck mal. Bisschen too much für den ersten Abend. You make me want to...
In der Frauenvilla lernt man sich derweil beim Flaschendrehen kennen.
Und dann müssen sich die jeweils anderen am Lagerfeuer Videos davon angucken und aushalten, wie ihr Partner oder ihre Partnerin in der anderen Villa über die Stränge schlägt.
Liebe Frauen, heute Abend steht euer erstes Lagerfeuer an.
Ich weiß nicht, ob ich ready bin.
Ja, Mama, Twirl-Contest oder irgendwas?
Ah, okay, krass.
Wow. Ah, so eklig, schäm dich.
Let's go.
Was macht er? Was machst du? Bist du dumm?
Dabei gibt's viele Tränen, Enttäuschung und Eifersucht.
Ich find's heftig, ich bin geschockt. Es war 100%
wieder ein Spiel. Das war ein Spiel. Er hat den Lapdance gegeben und die Dame hatte die Hände von sich an seinem Arsch. Sarah Jane. Das war's noch nicht.
Oh Gott.
Nach 2 Wochen sehen sich die Paare wieder. Im Finale gibt's dann emotionale Erklärungen, harte Konfrontationen und manchmal auch Trennungen.
Erzähl mal eine Szene von Temptation Island, wo du sagst, die steht beispielhaft für das, was die Faszination ausmacht, dieses Formats.
Diese Faszination an diesem Format ist für mich, dass ich immer denke, ich habe eine Ahnung, wer da vor mir sitzt. Und am Ende des Tages schätze ich es so oft falsch ein. Sowohl die Paare, als auch deren Dynamik, als auch der Mensch an sich. Wie reflektiert ist der Mensch? Wie gut kann der Mensch vielleicht auch die andere Person respektvoll behandeln und so weiter? Und da habe ich schon für mich Paare gesehen, die an diesem Format, was wirklich extrem ist, zerbrochen sind, wo ich die Hand dafür ins Feuer gelegt hätte, dass die es schaffen und einmal mehr ihr lernen durfte, wie wichtig es ist, Menschen zum einen nicht zu schnell zu beurteilen und zum anderen aber vor allem auch zu wissen, so Vertrauen ist gut, aber du weißt nie, was wirklich im Extremfall passiert. Und ich glaube ehrlich gesagt, egal welcher Mensch in dieses Format geht, ich würde fast diese steile These auf den Tisch legen, dass vielleicht über 90% scheitern würden, egal wer es ist.
Also scheitern im Sinne von denen, die Partnerin betrügen?
Ja, weil dieses Format, das ist halt, als würdest du mit deinen FreundInnen für 2 Wochen an Ballermann gehen oder nach Ibiza oder egal wohin, irgendwo, wo halt ganz viel gefeiert wird. Und dann aber nochmal mal 100. Diese Extremität ist unfassbar. Und wenn da ganz viele Menschen um einen herum sind, die man vielleicht auch noch spannend findet, ja, und sexuell anziehend, können schon die Pferde mit einem durchgehen, glaube ich.
Was hast du von Temptation Island über die Liebe gelernt?
Oh Gott. Wir sollten alle zur Therapie gehen. Hm. Hurt people, hurt people. Verletzte Menschen, verletzte Menschen. Und ich wurde schon so übel betrogen. Und deswegen hatte ich teilweise bei diesen Lagerfeuern so mit den Tränen zu kämpfen, weil vor mir Menschen saßen, wo ich das Gefühl hatte, die erleben gerade genau das, was das Schlimmste ist, was man sich in der Beziehung vorstellen kann, betrogen zu werden. Das Herz wird gefühlt mit einem Messer geviertelt. Und deswegen, ich würde mir so doll wünschen, dass per se einfach alle Menschen in Therapie gehen und dass man lernt, sich selbst zu lieben, dann lernt, andere zu lieben und dann mit ganz viel Respekt, Toleranz und Akzeptanz an seine Mitmenschen rangeht.
Stimmt es, dass du sogar selbst mal jemanden verlassen hast, nach einer Erfahrung, die du in der Show als Moderatorin gemacht hast?
Ja, ich wurde betrogen, dann war ich in diesem Format, dann wurde eine Person in diesem Format betrogen.
Also du wusstest schon, dass jemand dich betrogen,
ja,
hatte? Okay.
Aber ich war so naiv, dass ich mir dachte, hey, das kriegen wir noch hin. Mhm. War aber Quatsch. Aber ich hatte so eine Hoffnung und dann saß ich in diesem Format, an diesem Lagerfeuer und einer Person, die dort als Teilnehmerin war, ist genau dasselbe passiert und ich habe so diese ganze Metamorphose des Betrügens miterlebt und dann diesen Mann in dem Fall, der so gar keine Einsicht hatte, und dann habe ich das alles auf mich bezogen und habe mich dann ehrlich gesagt einfach direkt nach meiner Rückkehr getrennt und dachte mir so, wieso soll ich mit einem Menschen zusammenbleiben, wo ich mir irgendwann wünsche, das wird der Vater meiner Kinder, und dann werde ich meinen Kindern erzählen, ja, und Papa hat übrigens die Mama betrogen. Vielleicht bin ich dazu romantisch, aber ich möchte sowas nicht. Also ich möchte gerne eine Partnerschaft, die ohne Betrug leben kann und stattfinden kann. Und ich habe das Gefühl, das ist so rar geworden. Und
gleichzeitig sagst du ja, dass eigentlich nahezu jede Beziehung eine hohe Wahrscheinlichkeit hätte, dass dann Betrug passiert, wenn man sie so einer Situation aussetzt. Mhm. Also was macht dann eine gute oder starke Beziehung aus?
Ich glaube ehrlich gesagt, dieses tiefe Vertrauen, zu wissen, dass egal wer vor dir steht, du hast alle Optionen, aber du entscheidest dich für diesen Menschen, der dein Zuhause bedeutet. Und Es gibt ja auch so drei verschiedene Bindungsstile. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, sag mal.
Attached. Es gibt avoidant.
Also vermeidend.
Genau, avoidant, vermeidend. Anxious, sehr ängstlich. Und secure, also sehr, sehr, ich sag mal, sehr
sicher
in der Art zu lieben und in der Art eine Beziehung zu führen. Und ich war ganz lange aufgrund meiner Kindheit zum Beispiel so ängstlich. Ich war anxious hoch 100. Und wenn man da mal die Küchenpsychologie kurz auf den Tisch bringt, Menschen, die sehr ängstlich sind, haben in ihrer Kindheit oft diese Ablehnung erhalten, weshalb sie überhaupt so ängstlich geworden sind. Das heißt, sie ziehen sich bis heute oft an Menschen ran, die sehr avoidant sind, weil sie das aus ihrer Kindheit kennen. Und sie wissen zwar, es ist ungesund, aber es zieht mich an, weil Papa zum Beispiel war so. Papa war avoidant, also fühlt sich das nach zu Hause an, auch wenn es keine gesunde, gute Liebe ist. Und demnach führen dann oft Menschen Beziehungen, wo anxious mit avoidant in eine Beziehung geht, was sich gar gegenseitig nicht gut tut. So triggert. Ja. Weil anxious hat Angst, verlassen zu werden, dass an jeder Ecke eine Person wartet, die besser ist und für die andere Person und hat immer Angst, verlassen zu werden. Avoidant wiederum macht dieses Push-and-Pull-Liebesspiel, dieses Love-Bombing, dann den Liebesentzug. Und das ist für eine anxious Person der Horror. Und die anxious Person will immer mehr an diese avoidant Person ran. Und die avoidant Person drückt die anxious Person immer mehr weg, weil die Freiheit dann weggeht. Und das ist so eine unangenehme Dynamik. Und ich habe mittlerweile gelernt, wie man Menschen sehr schnell identifizieren kann. Das heißt, wenn ich auf einem Date bin,
was hast du da für Tricks, Lola?
Ich mache erstmal alle Tests, die ich gelernt habe.
Erzähl mal.
Also ich check erstmal, man kann durch so Verhaltensweisen sehr schnell erkennen, was für ein Bindungsstil ein Mensch hat. Und wenn die Person avoidant ist und mich an meine Ex-Freunde erinnert, weiß ich, renn. So, such nicht nach einem Feuerwerk, such nach einer Feuerstelle.
Erzähl mal, woran du das zum Beispiel erkennst.
Also man erkennt es an diesem Lovebombing beispielsweise. Ein Typ, der sehr secure ist, sehr sicher, der wird dir nicht am Anfang den Himmel auf Erden sofort in Form von Liebesüberhäufungen geben. Der wird dir sagen, hey, wir sehen uns am Freitag, hier sind drei Date-Optionen, such dir eine aus, dann sehen wir uns. Der wird nicht viel schreiben am Anfang. Dieses Commitment, das wächst erstmal ganz langsam. Wohingegen eine Person, die avoidant ist, das wird erstmal Lovebombing hoch 100 sein. Dann kommt aber sehr schnell, sobald man dieser Person ein gewisses Interesse zeigt, kommt dann dieser Liebesentzug und dieses Hin und Her, Hot and Cold. Das ist halt so dieses Avoidant-Thema, was ich echt meiden muss. Und ich finde es super geil, dass ich mittlerweile einige Avoidant-Beziehungen hatte, weil ich jetzt ganz genau weiß, wenn mich ein Mann an meinen Ex-Freund erinnert oder einen meiner Ex-Freunde, dann muss ich ganz schnell wegrennen, weil es einfach nicht gesund für mich ist. Und dann gibt es so verschiedene Tests, die man machen kann. Es gibt so Persönlichkeitstests. Ich mache dann immer mit den Typen so alibimäßig so, hey, ich habe voll den coolen Test gemacht. Willst du ihn auch mal machen? Und dann kann man rausfinden, so ist der Typ Hai, Typ Delfin, Typ Wal, Typ Eule.
Okay, da sind wir schon wieder in einer anderen
Kategorie. Schon wieder eine andere. Es gibt so ganz, also am Ende des Tages sind ganz viele Tests. Dann Human Design Chart, eher so die spirituelle Variante. Ich mache mittlerweile mit den Typen, weil ich keine Zeit mehr vergeuden will, einfach ganz schnell ganz viele Tests. Dann weiß ich, wird das passen, wird das nicht passen? Und dann date ich weiter oder lass es bleiben.
Okay. Das wäre auch geil, wenn es. Also für dich braucht es eigentlich eine Dating-App, wo man vorher den Test machen muss und dann lässt du nur noch die, was auch immer, die Kröten secure. Nicht. Die Kröten lässt du nicht durch, aber die guten lässt du durch.
Die Kröten habe ich früher durchgelassen, jetzt nicht mehr.
Mir ist aufgefallen, auch als ich jetzt noch mal ein paar Folgen geguckt habe, was für mich wirklich eine sehr andere Welt ist, weil ich sonst nie so an so Reality-TV hängen bleibe. Aber diese ganze Sendung beruht ja auf der ganz klassischen Vorstellung von der monogamen Liebesbeziehung, die so auf Exklusivität beruht, einem Partner, auch nur Sex mit einem Partner. Und am Ende beruht es auch darauf, dass wir vielleicht Neid und Eifersucht empfinden können. Inwieweit hast du auch gerade jetzt über diese Jahre der Beobachtung oder vielleicht auch deiner eigenen Erfahrung schon mal über offene Beziehungen nachgedacht? Also findest du, die können auch eine Lösung sein für die vielen Spannungen, die ihr da verhandelt?
Also wir hatten tatsächlich mal ein Paar, das hatte eine offene Beziehung und die hatten dann aber für diese Zeitspanne ausgemacht, körperlich keine Nähe zuzulassen.
Okay, also die haben sich quasi eingeschränkt vor der Temptation Island, was sonst der Himmel für sie hätte sein können.
Genau, und das fand ich ganz, ganz spannend zu sehen. Es hat natürlich langfristig nicht geklappt, die haben sich getrennt. Aber ich kenne offene Beziehungen, wo ich mir wirklich immer mal wieder vorstelle, wäre ich glücklich in so einer Beziehung oder bin ich doch vielleicht noch zu unsicher und ängstlich, ganz tief in mir, aufgrund meiner Vergangenheit, wenn man betrogen wird, wenn in der Familie einfach viel schief lief, dass man das vielleicht einfach nicht kann. Ich würde es mir wünschen, irgendwann eine Beziehung zu führen, wo wir vielleicht eine offene Beziehung total in Betracht ziehen, weil wir haben diese tiefe Liebe, diese tiefe Verbundenheit und alles andere ist dann nur Sex zum Beispiel mit anderen Menschen. Und so haben es mir auch Paare erklärt. Ich habe ein befreundetes Paar, die sind verheiratet, die haben ein Kind, die haben eine offene Beziehung und die wünschen sich richtig viel Spaß dann immer. Mhm. Wenn sie sich dann ready macht und sagt, hey, ich habe jetzt ein Date, sagt, ey, geil, viel Spaß. Weil wenn du Spaß hast, habe ich ja auch Spaß, weil du bist ja ein Teil von mir und ihr habt ja nur was Sexuelles und das, was wir haben, dieser tiefe Liebesbund, den geht man mit niemand anderem ein. Und dieses Vertrauen finde ich abgefahren. Könntest du dir das vorstellen?
Ich bin nicht der Gast in diesem Dann könnten wir jetzt eine eigene Folge drüber machen.
Machen wir mal. Wenn nachher das Mikrofon aus ist, frage ich nochmal.
Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass du eifersüchtig wirst?
Eifersucht kommt ja oft von einer Unsicherheit und einer ganz tiefen Angst. Und wenn ich eifersüchtig werde, was Gott sei Dank lange nicht mehr vorkam, aber dann versuche ich, all das anzuwenden, was ich in der Therapie gelernt habe und tief in mich reinzuhören und reinzufühlen, ist es gerade eine ganz tiefe kindliche Angst, die getriggert wird, versus ist es vielleicht gerade mein erwachsenes Ich, was eine berechtigte Angst hier sieht und was, wenn man die Fakten einfach mal niederschreibt, was wirklich Argumente dafür hat, ernsthaft eifersüchtig sein zu dürfen. Weil ich möchte nicht eifersüchtig sein. Und ich war es in der Vergangenheit, habe dann Gott sei Dank ganz viel lernen dürfen.
Jetzt hast du ja auch schon mehrmals erwähnt, also zum einen Ex-Beziehungen von dir, die nicht gut ausgegangen sind, aber auch deine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Da warst du auch noch ein Kind, glaube ich, ne?
Ja.
Offenbar scheint es ja deinen Blick auf Liebe und auf Beziehungen total zu prägen. Oder dir so gewisse, so eine Urangst vielleicht eingepflanzt zu haben. Habt ihr das mal gemeinsam aufarbeiten können? Oder du mit einzelnen Elternteilen?
Auf jeden Fall. Also man sagt ja, die ersten Lebensjahre und auch schon im Mutterleib kriegt das Kind ja alles mit, was in der Mama vor sich geht. Und die ganzen Ängste und Traumata können sich über, ich glaube, 6 oder 7 Generationen, können die sich tatsächlich vererben lassen. Und ich wusste nie, wie wirklich Liebe funktioniert, weil ich es bei meinen Eltern nie gesehen habe. Ich liebe meine Eltern, deswegen habe ich mit beiden versucht, das Ganze aufzuarbeiten und auch die Beziehung zu mir, zum Beispiel mit meinem Papa, den ich lange einfach nicht mit der größten Freude empfangen konnte, weil da einfach viel vorgefallen ist. Und mittlerweile sehe ich ihn als wunderbaren Kumpel. Ich habe ihn irgendwann mit zur Therapie geschliffen. Ich habe ihn irgendwann mal in Gespräche verwickelt, wo ich ihm alles, was mir wehgetan hat, nicht vorgeworfen, aber ich habe ihn mit allem konfrontiert und habe gesagt, Papa, das und das. Warum hast du das alles gemacht? Und es war für mich so heilsam zu erfahren, er hat es nie gemacht, weil er mich nicht geliebt hat. Er hat gewisse Dinge gemacht, weil er es selbst nicht besser konnte und nicht besser gewusst hat. Und er hat vielleicht auch selbst die Liebe nicht erfahren. Und es war für mich total schön zu verstehen, es lag nicht an mir. Ich war nicht das unliebenswerte Kind. Ich war einfach nur ein Kind, was die Aufmerksamkeit von Papa wollte und er konnte sie mir nicht geben. Mit meiner Mama habe ich auch viel gesprochen und sie wiederum hat jetzt eine Beziehung, wo ich mir denke, die sind seit 10 Jahren zusammen, sie hat die größte Scheiße durchgemacht und jetzt hat sie den tollsten Partner, die haben eine Beziehung. Ich habe sowas noch nie erlebt und denke mir mittlerweile so, wenn es das nicht ist, möchte ich es nicht. Die sind so verliebt, es ist so wunderschön, wie toll Liebe sein kann. Und auf der anderen Seite, es kann so schön und so schmerzhaft sein, deswegen, es ist ein wilder Ritt, aber ich glaube, ich habe mittlerweile das System langsam verstanden.
Ja, gute Sensoren. Was würdest du denn, also ich habe gerade, als du das von deinem Papa erzählt hast, gedacht, boah, bestimmt geht es ganz vielen Leuten so, die uns gerade zuhören, dass sie zu einem Elternteil oder einem Geschwister oder so einem engen Familienmitglied ein schweres Verhältnis haben. Und bis man da hinkommt, dass man jemanden mit in die Therapie nimmt oder so stark konfrontiert mit allem, was einen beschäftigt, wie du das gemacht hast, da braucht es ja wahrscheinlich Zwischenschritte. Also was wäre dein Rat?
Mein Rat ist immer, sucht euch Hilfe und sprecht. Nur sprechen, dann kann geholfen werden. Weil hätte ich mir nicht eingestanden, was ich für ein Beziehungsproblem habe mit meinen Eltern, aber dann auch mit meinen potenziellen Partnern, dann wäre ich nie in Therapie gegangen. Und ich bin auch froh, dass ich betrogen wurde, weil das dazu geführt hat, dass ich in der Therapie saß und erstmal aufgearbeitet habe, was meine größten Ängste sind. Und deswegen, wenn es irgendwie möglich ist, bitte, bitte, bitte geht in Therapie. Und man geht nicht in Therapie, weil man Psycho ist, wie mir das mal gesagt wurde. Ganz im Gegenteil, Menschen gehen in Therapie, um zum einen mit sich klarzukommen, aber glaube ich auch primär mit Menschen klarzukommen, die denken, sie bräuchten keine Therapie.
Also du sagst auch selber, du bist eine Ja-Sagerin. Mhm. Im besten Sinne sagst du zu allem Ja, probierst alles aus. Eben klang schon an, gerade läuft irgendwie Motorradführerschein. Dann hast du einen Bauernhof gekauft. Was
bei eBay.
Wirklich bei eBay? Ja. War das so One-Click?
Oh, ich habe mir mehrere angeschaut, aber auf diesen Bauernhof, ich kam da hin und da war da so ein alter, süßer Mann und da war dieser alte, verlassene, kaputte Hof. Alles war so ramschig und ich dachte mir so, ja. Genau das will. So ein richtiges, richtiges Programm muss ich hier abfahren.
Und warum? Was ist die Vision dafür? Oder was war der Impuls dahinter?
Dadurch, dass ich auf einem Bauernhof groß geworden bin, ist für mich schon immer in mir diese Sehnsucht, zurück aufs Land zu gehen und wieder jeden Morgen barfuß im Gras zu stehen und den Rehen hinten durchs Gras, durch die Wiese beim Hüpfen zuzusehen. Mhm. Und das ist für mich so ein tiefgehender Wunsch. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Medienbubble. Ich sage bewusst Bubble, weil es ist eine Parallelwelt, die echt teilweise gefährlich ist, weil man plötzlich alles hinterhergeräumt bekommt. Man wird so gepudert und man lebt in einer Parallelwelt, die nicht der Realität entspricht. Und ich habe so schnell für mich erkannt, dass es partiell meine Welt ist. Ich liebe es zu moderieren, aber es ist nicht ganzheitlich meine Welt. Und um in dieser Welt klarzukommen, brauche ich auch da wieder dieses komplette Gegenteil mit meinem Bauernhof, wo ich weiß, ich muss hier nicht schön aussehen. Es ist scheißegal, wie ich rieche. Ich kann hier wie der letzte Dulli, kann ich hier einfach nur sein, wer ich bin, ohne was sein zu müssen. Und deswegen habe ich mir diesen Bauernhof gekauft und wollte eigentlich hinziehen. Und mittlerweile hat sich das Ganze, weil ich mit so vielen Menschen gesprochen habe, hat sich das Ganze so ein bisschen vergrößert, weil ich merke, dass diesen Wunsch so viele haben. Aber viele haben die Mittel nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, was kann man machen? In Berlin, wo ich wohne, sind eh so viele gestresst. Ich will ein Retreat machen, ich will in die Natur. Was kann ich tun? Und dachte ich so, wieso verbinde ich das nicht einfach alles auf meinem Hof? Dann kann man Workation machen, dann kann man Retreats besuchen, kann einfach den ganzen Tag in der Natur sitzen und in den Sternenhimmel oder in die Sonne oder in den blauen Himmel oder wo auch immer hingucken. Und deswegen war für mich dieser Bauernhof, das ist jetzt so mein Projekt geworden. Und da darf ich jetzt als Bauherrin ganz viele Dinge entscheiden, von denen ich keine Ahnung habe und ganz, ganz viel wachsen.
Aber heißt das, du wirst dann bald Landwirtin oder Hotelbesitzerin?
Landwirtin wahrscheinlich eher. Also es wird vielleicht auch gar keins von beiden, aber ich werde auf jeden Fall Space bieten können. Ich sag mal Initiatorin. Ich möchte mich Initiatorin nennen, weil ich möchte mich nicht festlegen. Für Menschen, die in der Natur ihre Batterien aufladen können. Mhm. Das ist so mein Ziel.
Es ist ja auch ein bisschen, ich glaube, ich kann mir richtig vorstellen, wie der eine oder die andere, die uns gerade zuhören, bei den Begriffen, die du gerade gesagt hast, gedacht haben, ja, ist auch ein bisschen das Klischee von den Städtern, gerade in Berlin, die dann raus nach Brandenburg gehen, ins Retreat. Wie kommt das denn bei den Einwohnern und Einwohnerinnen gerade an, da wo dein Hof steht?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, die hatten am Anfang richtig Angst, dass da irgend so eine Ursula aus der Stadt kommt, die dann irgendwie noch ganz viele FollowerInnen mitbringt und da dann irgendwelche riesen Raves macht und was weiß ich. Und dann habe ich den allen einen handgeschriebenen Brief in den Briefkasten geworfen, diesen, ich glaube, 150 EinwohnerInnen, und habe die alle zu mir auf den Hof eingeladen und habe den allen erklärt, was ich vorhab und dass sie keine Angst haben müssen, dass ich ja jetzt die Natur und diese Idylle kaputt mache, sondern dass ich das wahre und da partiell Menschen hinbringe, damit die dieses große Glück dieser Natur und diese Verbundenheit zur Natur kreieren und wiederherstellen können. Und ich glaube, das hat für sehr viel Beruhigung gesorgt. Und mittlerweile, wenn ich irgendwelche Tage mache, wo dann irgendwelche Menschen kommen aus der Community, die dann helfen, Bäume zu pflanzen oder irgendwo, weiß ich nicht, mit der Hilti, mit der Makita irgendwas kaputt zu machen. Da kommen dann ganz viele Menschen und dann kommen aber auch NachbarInnen und es freut mich so sehr, die dann selbstgemachte Pizza bringen. Der Nächste bringt ein Brot, der Dritte bringt seine Äpfel, der Vierte hat eine Mandarine, die Fünfte hat eine Erdbeermarmelade selbst gemacht und bringt die mit. Also diese Verbundenheit auf dem Dorf ist so schön und ich bin so froh, dass wieder so herzlich aufgenommen werden, weil am Anfang hatte ich schon Schiss. Und ich hätte es auch verstehen können, wenn die sagen, hau ab, weg mit dir. Aber deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass sie verstanden haben, ich möchte in die Natur, nicht um die Stadt in die Natur zu bringen, sondern um die Natur den StädtlerInnen nahe zu bringen, ohne es kaputt zu machen.
Lola Land heißt das Ganze, ne? Ja,
der Titel ist vielleicht ein bisschen dumm gegriffen, merke ich.
Wieso?
Weil ich dachte mir am Anfang, voll witzig wegen Klimansland. Und wenn man sieht, welche Biege das so gemacht hat und die ganze Dynamik, denke ich mir so, war das mal wieder überlegt? Nein, auf keinen Fall. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es umbenennen soll. Aber Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt einfach lasse, weil es irgendwie lustig und dämlich ist. Und irgendwie klingst du aber auch so wie so eine Herrscherin über so ein eigenes Land. Das klingt schwierig, deswegen nehmt den Namen bitte nicht zu persönlich, also nicht zu ernst.
Aber die Assoziation hatte ich natürlich auch. Ja. Finn war auch, ich glaube, in einer der ersten beiden Folgen von Deutschland 3000. Da habe ich ihn damals auch im Klimansland besucht. Nach wie vor ein sehr besonderer Ort. Ja. Aber ich glaube, dass, wenn nicht er, dann zumindest einige seiner Mitarbeitenden zwischendurch auch bereut haben, dass dieser Ort so heißt. Und da gab es ja auch zum Beispiel mal Vorwürfe, als er genau solche Aktionen eigentlich gemacht hat wie du. Nämlich Leute gebeten hat, kommt hier, arbeitet umsonst an meinem Hof mit dem er aber Geld verdient hat. Ja. Jetzt vermute ich, dass du gerade noch kein Geld verdienst, aber wo zieht man die Grenze?
Ich bin knietief im Dispo, wenn es um meinen Bauernhof geht. Aber wir hatten halt so viele geschrieben, so hey, kann ich irgendwie helfen? Ich möchte aufs Land, ich möchte irgendwas tun. Und das Einzige, was ich machen konnte, war so, okay, du kannst kommen, wenn du willst, kannst du helfen. Ich kann euch essen und trinken und irgendwelche Geschenke mitbringen. Und wenn das Ding irgendwann mal steht und da ernsthaft dringend gelebt werden kann oder wenn man da irgendwas Verrücktes machen kann, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Ihr habt einen Pass bis in alle Ewigkeit, dass ihr jederzeit kommen könnt. Und auch wenn ihr einfach mal nur eure Ruhe wollt, ich gebe euch einen Schlüssel, ihr könnt da sein. Das ist so jetzt das, was ich denen geben kann. Mal gucken, wo es irgendwann hinführt. Aber bislang ist es, also das schluckt einfach super viel Geld, was mir auch irgendwo Angst macht, weil man weiß ja nie, ob sowas läuft. Und ich wusste, als ich den Bauernhof gekauft habe, noch nicht mal, dass man eine Baugenehmigung braucht. Ich hatte keine Ahnung. Ich mache so viele Dinge, von denen ich keinen blassen Schimmer habe und merke dann im Prozess, ah okay, ich muss jetzt wissen, wie dies, das und jenes funktioniert. Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, wie man eine Bodenplatte gießt, macht das danach auch noch selbst und hofft, dass es nicht kaputt geht, sondern schön wird dadurch. Ich lerne super viel, aber es ist echt anstrengend und ich habe einen heilen Respekt davor, aber auch da versuche ich mir immer so mein Mantra in meinem Kopf ganz, ganz laut vorzusingen. So, sei mutig und dir gehört die Welt. Und du bist dumm und rennst gegen die Wand, aber sei mutig und dir gehört die Welt. Irgendwie wird es schon schief gehen, aber vielleicht klappt es auch einfach.
Du hast eben ganz am Anfang auch schon einmal erwähnt, dass du ADHS hast. Das ist ja übrigens noch eine Parallele zu Finn.
Stimmt.
Wie lange ist das bei dir her, dass das diagnostiziert wurde?
Das war mein Weihnachtsgeschenk vor einem Jahr, glaube ich.
Also ja. 2023, genau vor einem Jahr. Ja,
ja, stimmt. Das habe ich mir zu Weihnachten. Das war der positivste Test, den ich jemals hatte. Volle Punktzahl habe ich sonst nie erreicht. Aber das hat mir ehrlich gesagt voll geholfen, um zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin.
Woher kam der Impuls? Also das zu testen ist ja, glaube ich, sehr aufwendig, ne? Und kompliziert.
Ja. Also ich hatte mit meiner Therapeutin sehr viele Gespräche, sehr viele Tests, stundenlange Lachanfälle, weil sie ganz viele Fragen gestellt hat. Und ich habe ihr aus meiner Kindheit erzählt, wir haben sehr viel gelacht, weil es einfach für mich schon immer klar war, ich habe ADHS. Ich habe es als Kind schon immer gesagt, ich habe ADHS. Da war es aber noch so ein Jungsding. So, wenn der Junge laut und hyperaktiv war, dann hatte er ADHS. Bei den Mädels waren sie halt einfach nur anstrengend und nervig. Und als ich diesen Test dann gemacht habe, war ich so, bitte lass es ADHS sein, weil ich nicht wüsste, warum ich sonst so bin, wie ich bin. Weil ich hatte mich belesen und war so, okay, meine ganze Impulsivität, mein ganzes Machen, diese ganze Hyperaktivität, dieses Lautsein, dieses für manche auch vollkommen verständlich, by the way, zu viel sein. Ich war immer so, was ist das? Und jetzt weiß ich's und es hilft mir voll, mich mehr zu akzeptieren und noch mehr lieben zu lernen und zu wissen, diese Kirmes im Kopf, das ist okay, das hat ja auch einen Grund, dass es so ist und das ist okay.
Okay, nochmal kurz. ADHS, das steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und was Lola gerade aufgezählt hat, beschreibt ziemlich gut die Hauptsymptome. Hyperaktivität, Impulsivität, Unaufmerksamkeit. Bei ADHS ist das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn verändert. Informationen können nicht richtig verarbeitet werden. Dadurch werden Reize nur bedingt gefiltert und das führt zu Ablenkung und Überforderung. Laut Bundesgesundheitsministerium haben etwa 2-6% der Deutschen ADHS. Betroffenen fällt es oft schwer, sich auf ein Thema zu konzentrieren, das sie langweilig finden. Und ganz anders kann das aber bei Themen sein, die sie interessieren. Dann gelangen sie manchmal in den sogenannten Hyperfokus und tauchen stundenlang in eine Sache ein, voll konzentriert. Bei Mädchen und Frauen ist ADHS meistens weniger von Hyperaktivität geprägt, sondern mehr durch innere Unruhe. Und deshalb wird es bei ihnen eher seltener oder erst viel später erkannt. Falls ihr euch jetzt in bestimmten Symptomen wiedererkennt, dann hilft vielleicht ein ADHS-Testverfahren. Erste Ansprechperson kann zum Beispiel ein Hausarzt oder Ärztin sein. Denn Je länger jemand eine unbehandelte ADHS hat, desto höher ist die Gefahr, psychische Begleiterkrankungen zu entwickeln. So haben viele Erwachsene mit ADHS Depressionen oder Angststörungen.
Was für Konsequenzen hast du aus der Diagnose gezogen?
Dass ich Finanzberater zum Beispiel habe und das nicht selbst mache, weil ich weiß, wenn ich mich nicht dafür interessiere, kann ich es nicht machen. Konsequenzen habe ich insoweit gezogen, dass ich viele Dinge abgegeben habe, weil ich mir einfach eingestanden habe, ich kann nicht alles selbst machen, weil es Dinge gibt, wenn ich mich für die nicht interessiere, ich muss es abgeben, weil du hast bei ADHS entweder einen Hyperfokus, wenn man sich für Dinge interessiert, oder gar keinen Fokus. Und bei meiner Steuer, bei bestem Willen, habe ich gar keinen Fokus. Auch wenn ich will. Es funktioniert nicht. Und solche Dinge dann bewusst abzugeben, hat mir total geholfen. Und Konsequenzen zu ziehen, wie mit mir mehr Zeit zu verbringen, mich noch besser zu checken, nicht böse mit mir zu sein, wenn gewisse Dinge, die bei anderen einfach funktionieren, dass sie bei mir nicht funktionieren. Und dass ich immer so gefühlt 20, 30 Projekte gleichzeitig auf der Platte habe. Und wenn es nur ein Projekt ist, langweile ich mich. Also ich merke schon, dass ich das brauche. Und da aber auch zu wissen, okay, ich bringe da jetzt eine Struktur und einen Fokus rein und ich lerne, meinen Kalender komplett durchzustrukturieren, damit es einfach alles besser klappt. Das war für mich eine sehr wichtige Konsequenz.
Was ist ein typisches Missverständnis, wenn es um ADHS geht?
Ein typisches Missverständnis ist, dass Menschen mit ADHS sich nicht konzentrieren können. Und das nervt mich so, weil neulich, als ich moderiert habe, wurde ich danach vom Chef gefragt, also, wie kannst du dich überhaupt konzentrieren? Du hast doch ADHS. Und ich so, hey, ADHS bedeutet nicht, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Es bedeutet, dass wenn ich mich interessiere, habe ich meinen Hyperfokus. Dementsprechend habe ich, wenn ich mit irgendjemandem ein Gespräch führe, zum Beispiel in einem Interview, habe ich in jeder Sekunde so viele Tabs in meinem Kopf mit potenziellen Fragen, potenziellen Antworten, potenziellen Möglichkeiten, wo das Gespräch dann hingeht.
Abzweigungen,
genau.
Ja, kenne ich.
Das ist wie so eine vielseitige Autobahn und das sehe ich als riesengroße Chance und riesengroßes Glück, weil dieser Kopf mit ADHS, der läuft einfach wie Speedy Gonzales. Der läuft ganz, ganz schnell. Und das möchte ich, dass es viel mehr Menschen wissen, dass wir sehr viel Dinge geschafft bekommen, wenn wir uns dafür interessieren. Mhm. Und das ist der wichtige Punkt, der Knackpunkt, wenn es uns interessiert. Und deswegen, ich bin froh, dass ich keine Steuerberaterin geworden bin, weil sonst hätte ich echt meinen Beruf verfehlt. Und ich glaube, in dem Beruf, in dem ich bin, mit all der Vielfalt, mit all den Projekten, ich kann mich da so austoben, weil es so eine bunte Spielwiese ist mit allen Rosen und allen Ginkgo-Bilobas auf dieser Welt gefühlt auf einem Platz. Das finde ich schön.
Gibt es irgendeinen Trick, mit dem du dich selber manchmal austrickst, um dich für etwas zu interessieren?
Ja, wenn ich das große Ganze dahinter sehe. Mhm. Also ich musste gestern zum Beispiel für meinen Bauernhof mit Baufirmen ganz viele Verträge durchgehen. Materialien, nehmen wir Alu, nehmen wir, was nehmen wir für Material, wie soll was gegossen werden und so weiter. Und das nervt mich in dem Moment dann total. Und dann atme ich mich runter. Das habe ich in so Breathwork-Sessions gelernt, dass man durch die Atmung so viel regulieren kann. Also ich atme mich runter und versuche mein Nervensystem einfach kurz zu besänftigen, um nicht so doll in die Emotion zu gehen, sondern zurückzurudern und zu wissen, zoom raus, was ist das große Ziel? Mhm. Okay, das große Ziel ist mein Bauernhof, dass der schön wird, dass ich mich da wohlfühle. Wenn ich dieses große Ziel wieder im Kopf habe, im Fokus habe, dann kann ich mit den kleinen Sachen mehr anfangen.
Okay, aber das ist ja schon mal ein gutes Werkzeug,
ja.
Ein gutes, wie du da rangehen kannst. Und umgekehrt, welche Tricks brauchen manchmal vielleicht die Menschen in deinem Umfeld? Also du hast ja eben aufgezählt, so diese klassischen Symptome sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität. Damit muss man ja auch umgehen können, wenn man selber nicht ADHS hat, aber
total.
Mit dir dann zum Beispiel zu tun hat.
Ja.
Also was ist da der Rat oder der Trick?
Also ich habe Gott sei Dank viele, viele Menschen, die auch ADHS haben in meinem Umfeld.
Ist das wiederum so gut?
Das hilft total.
Ja?
ADHS-Menschen.
Ich stell mir so einen Raum voller Flummis vor.
Genau so ist es. Als ich meinen Geburtstag gefeiert habe, also es war für Menschen, die, es waren zwei, drei dabei, die hatten kein ADHS, für die war es wirklich herausfordernd. Weil es ist wie eine wilde Herde wie kann ich das am besten beschreiben? Es ist wirklich wie Flummis. Als würdest du ganz viele Flummis aus 100 Metern Höhe in einen Raum fallen lassen und alles springt und ist bunt und wild. Und Menschen, die kein ADHS haben,
sind halt mehr so eine Bowlingkugel.
Die sind für mich, ehrlich gesagt, die sind für mich sehr wichtig, weil die mich runterbringen.
Mhm.
Und ich merke das dann mittlerweile, wenn die dann so ruhig sind, ich kann es Gott sei Dank mittlerweile besser adaptieren, weil früher hätte ich dann einfach noch mehr aufgedreht und mittlerweile kann ich aber auch diese Ruhe mehr genießen. Mhm. Und weiß dann aber auch, wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe, der viel ruhiger ist, dann mache ich davor nichts, was mich aufputscht. Dann darf ich keinen Kaffee davor trinken, weil sonst werde ich wirklich unerträglich. Sondern dann weiß ich, ich meditiere vielleicht davor oder power mich so aus, dass ich nicht mehr so hoch in meiner Energie bin, dass die jetzt nicht die ungeballte, ungezähmte Energie abbekommen. Und ich habe aber auch einfach sehr viel durch die Verhaltenstherapie dazugelernt, mich selbst zurückzunehmen. Nicht im Sinne von, ich darf nicht mehr sein, wer ich bin, sondern dass ich in meine Impulsivität nicht mehr so reingehe und wie früher beim Klavierspielen Noten zerreiß oder abhauen will und alle anschreie, sondern dass ich weiß, ich kann es runteratmen, es ist alles gut, ich habe meine Tricks, ich connecte mich und dann ist cool und ich werde nicht mehr laut.
Als ich jetzt im Vorfeld nochmal dazu recherchiert habe, um so ein breiteres Verständnis von dieser Störung zu bekommen, ist mir aufgefallen, wie viele Prominente auch schon öffentlich gemacht haben, dass sie das haben. Ne? Und die Bandbreite, ich habe nur ein paar Beispiele. Felix Lobrecht, Eckart von Hirschhausen, Capital Bra, Diane Kruger, Jan Ulrich. Also
Jan Ulrich. Und, ja,
und das sind aber ja alles Leute, die wir zumindest mal phasenweise oder immer noch bewundert haben für die krasse Leistung oder Kreativität, die Werke, die sie vollbracht haben oder was sie geschafft haben. Inwiefern verzerrt das vielleicht auch ein bisschen das Bild? Also du gehörst ja auch dazu, dass man sagt, ah cool, du wirst bewundert für ganz viele verschiedene Sachen und dann hat sie auch noch ADHS. Es gibt ja auch so den Vorwurf, dass manche Leute sich jetzt ADHS wünschen, dass es so eine Modediagnose ist.
Also weltweit sind, glaube ich, nur 3% mit ADHS diagnostiziert, wo ich mir denke, das kann nicht sein. Das kann nicht die offizielle Quote sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist fast schon gut, dass es gerade so ein Trend wird, dass so viele darüber sprechen, weil es für ganz viel Aufklärung sorgt. Ich möchte aber alle bitten, nicht über TikTok oder Instagram sich eine Eigendiagnose zu verabreichen. Das ist Bullshit und gefährlich. Und ich habe immer diese Tendenz, leider Dinge schwarz-weiß zu sehen und deswegen übe ich mich gerade darin, Dinge mehr in den Regenbogenfarben zu sehen. Und deswegen, ich versuche ADHS sehr positiv zu sehen, aber es gibt auch einfach Tage, da liegt man im Bett und kriegt nichts geschafft. Und das in der Selbstständigkeit, wo ich jeden Tag so viele Projekte habe, ist es manchmal echt herausfordernd, dass ich mich dann wirklich zwingen muss, meine Dinge geschafft zu bekommen. Und wenn ich jemanden neben mir habe in meinem Team, die mir dann sagen, okay, wir machen jetzt dies, das und jenes, die mir die Struktur vorgeben, ist es super. Aber ich sehe ein riesengroßes Risiko bei ADHS in Kombination mit einer Selbstständigkeit, weil man auf sich alleine gestellt ist. Mhm. Und man deswegen entweder mal total überperformt. Am einen Tag schaffe ich 60 To-Dos, am nächsten Tag 2. Und ich kann super schnell, super effizient arbeiten, aber manchmal halt auch gar nicht. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man beide Seiten sieht, dass es im einen Moment total gut klappt, im nächsten Moment klappt gar nichts. Dann weiß ich, okay, lasse ich es für heute vielleicht auch einfach und gehe meditieren und dann wird eh alles besser. Oder gehe in die Natur und lege mein Handy weg und sonst habe ich so einen Groll auf mich und bin dann sauer auf mich selbst, was natürlich auch nicht weiterhilft.
Welche Rolle spielen Rituale im Leben einer ADHSlerin? Oh. Helfen die dir oder stressen sie dich?
Hell yes, beides. Aber mir helfen die total. Weil ich habe jetzt seit 2 Jahren so eine richtige Morgenroutine, wo ich ganz spezifisch aufschreibe und mich daran langhange, wann ich was jetzt mache. Und es hilft mir total gut, den Tag zu starten. Und es ist für mich im Idealfall um 5 Uhr, weil dann schlafen alle und ich weiß, oder manchmal auch um 3 Uhr nachts, je nachdem, wann ich ins Bett komme. Aber dass ich im Best Case alleine aufstehe, wenn niemand um mich herum ist, wenn alle noch schlafen. Ich gehe dann nicht ans Handy und mache dann erstmal meine Morgenroutine und dann mache ich eine stille Meditation, was ich auch nur empfehlen kann, weil der ganze Wahnsinn, diese Kirmes im Kopf endlich leise wird und ruhiger wird und langsamer wird. Und dann schreibe ich mir alles auf, dann journal ich, ziehe Karten. Es ist halt ein bisschen Chakra, spirituell. Kann man drauf abfahren, muss man nicht, verstehe ich beides. Deswegen, ich weiß nicht, wie tief ich da jetzt eintauchen soll, aber mir hilft es total, Bewusstseinsübungen zu machen und mich morgens erstmal mit mir einzupendeln und erstmal in mich reinzufühlen, bevor ich dann wieder von außen das ganze Dopamin bekomme. Weil mit ADHS hat man ja so viele Rezeptoren und möchte die ganze Zeit konsumieren. Und da zu lernen, diese Rezeptoren regelrecht zuzukleben, zu verstehen, ich klebe die jetzt jeden Morgen aktiv zu in meiner Meditation und es sorgt dafür, dass ich einfach nicht mehr so viel von außen brauche. Und abends mache ich das genauso. Ich habe abends meine Abendrituale, wo ich mich dann mit meinem Palo Santo räuchere, um die Energien loszuwerden. Dann ziehe ich meine Karten, dann spiele ich an meiner Klangschale rum.
Und das klingt aber auch nochmal nach ganz schön vielen To-Dos. Also
für mich ist es ehrlich gesagt elementar, weil es ist für mich so die Date-Zeit mit mir selbst. Hm. Und die will ich mir auch gar nicht nehmen lassen. Deswegen, wer zu mir nach Hause kommt, wird eingeräuchert und darf eine Karte ziehen. Oder darf sich drüber lustig machen. Ist mir beides recht.
Hast du auch Rituale jetzt zum Ende des Jahres?
Ja.
Also wo du einmal quasi alles zuklebst, um das Revue passieren zu lassen?
Auf jeden Fall. Also ich mache die Rauhnächte. Kennst du die?
Erzähl mal.
Rauhnächte sind... Das ist immer so ein schmaler Grat zwischen Menschen, die sagen, es ist alles Humbug und andere sagen spannend. Also ihr könnt entweder jetzt abschalten oder zuhören, wenn ihr
vorspulen.
Spult einfach vor. Also Rauhnächte sind die 12 Tage, 13 Nächte zwischen den Jahren. Mhm. Und als wir vom Mond auf den Sonnenkalender gewechselt haben, gab es diese 12 Tage, die im System eigentlich überhaupt nicht verfügbar waren. Wo aber gesagt wurde, wir müssen, um aufs Sonnensystem zu wechseln. Wir müssen diese 12 Tage irgendwie hinzufügen. Und in diesen Tagen sind aber die ganzen Planeten regelrecht still.
Aber das heißt, die gehen nach dem Mond. Ist es jetzt nicht immer am 25. Dezember geht's los, oder wie?
Doch, es startet immer, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, startet man in der Nacht vom 24. auf den 25.
Ah ja, Heiligabend.
Genau. Erstmal schreibt man sich 13 Wünsche auf. Von diesen 13 Wünschen werden dann 12 verbrannt. Jede Nacht in diesen Rauhnächten. Meist
immer die
so
gleichen.
Mitternachtszeit. Und dann zieht man sich immer einen Zettel und verbrennt den und sagt, dass man den Wunsch ans Universum abgibt. Ich gucke da voll mal rein und schreibe mir diesen Wunsch dann auf, weil der erste vom 24. auf den 25. steht dann für Januar.
Ah, okay.
Vom 25. auf den 26. Februar und so weiter. So macht man das dann, bis man 12 für jeden Monat verbrannt hat und ans Universum abgegeben hat, weil am Ende ist ja eh alles Energie. Und der 13., den muss man dann selbst für sich erfüllen. Bei mir war das jetzt dieses Jahr Work-Life-Balance, was witzigerweise das Einzige war, was ich nicht ins Universum abgeben konnte. Weil alles andere, wie, was weiß ich, habe mir gewünscht, dass mein Buch ein Spiegel-Bestseller wird oder dass mein Bauernhof mit dem Umbau startet oder dass irgendeine Initiative, die ich gegründet habe, dass die an den Start geht. All die Dinge, die sind alle passiert, genau in den Monaten, wie ich es aufgeschrieben hatte. Und es war für mich so schön zu sehen, weil ich mir dachte, geil, ich darf wirklich dran glauben. Und ich glaube, wenn man an Dinge glaubt, passieren sie auch, ne? Das ist so dieser Placebo-Effekt, dieses rote Auto-Prinzip. Und die Rauhnächte sind für mich am Jahresende immer total schön, um Revue passieren zu lassen. Wie war dieses Jahr? Habe ich in diesem Jahr die Dinge gemacht, die mich glücklich machen? Habe ich in diesem Jahr die Prioritäten gesetzt, die ich wollte? War es beruflich ein gutes Jahr? War es privat ein gutes Jahr? Was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Und diese ganzen Jahresmetamorphosen sind für mich so wichtig, weil ich habe das Gefühl, ich bin so im Alltag immer in so einem Hamsterrad. Und es ist so viel los, dass ich oft vergesse, wirklich zu leben, weil ich so in meiner Arbeit lebe. Mhm. Und da zu lernen, rauszuzoomen und immer mehr ein Team auch aufzubauen und nicht mehr alles selbst zu machen, sondern Dinge abzugeben und sich so seine Inseln zu schaffen, das hilft mir total. Und da haben mir die Rauhnächte auch total geholfen, weil mit dieser Work-Life-Balance... Also für mich war es halt normal, 16 Stunden am Tag zu arbeiten und 4 Stunden pro Nacht zu schlafen. Das war für mich das Normalste auf der Welt. Und dann zu verstehen, dass das nicht normal ist und auch nicht gut und gesund ist, das habe ich dieses Jahr priorisiert. Und das ist gut, weil sonst würde ich wahrscheinlich bald wieder mit Panikattacken und Burnout irgendwo auf meinem Hof sitzen und mir irgendwelche Sinnfragen stellen. Deswegen.
Und das heißt, wenn du dein Jahr 2024 jetzt in einem Satz oder vielleicht auch Bild zusammenfassen müsstest, was wäre das?
Das klingt jetzt so dämlich, ne? Aber ich würde tatsächlich aufgrund der Steilvorlage meinen Buchtitel wählen. Sei mutig und dir gehört die Welt, weil ich dieses Jahr so viele Dinge beendet, aber auch angefangen habe, vor denen ich Angst hatte, zum einen sie zu beenden, bei anderen Dingen Angst hatte, sie zu beginnen, teilweise auch Verbindungen mit Menschen zu beenden, Nein zu sagen, um Ja zu sich zu sagen und Ja zum eigenen Leben. Und deswegen war dieses Jahr für mich so das Jahr des Mutausbruchs.
Hm.
Also es war ein wildes Jahr und ich bin sehr dankbar, vor allem weil auch gesundheitlich Dinge waren, wie zum Beispiel, das war der Verdacht, dass ich Brustkrebs haben könnte und so weiter. Und deswegen ist es für mich super schön zu wissen, ich bin jetzt gerade gesund, ich darf jetzt gerade leben. Ich weiß nicht wie lange, aber ich darf leben und ich darf mein Leben an den Hörnern packen und einfach so viel machen wie nur möglich und Ja sagen, aber auch Nein sagen.
Das ist doch eine sehr schöne Stimmung und Laune und Aussage, um diese Folge und auch übrigens dieses Podcast-Jahr von Deutschland 3000 zu beenden. Also ich hoffe, Mutausbruch ist jetzt für die einen oder anderen, die uns zuhören, ansteckend und trägt vielleicht da draußen euer 2025 dann. Und Lola, ich freue mich, dass du mein letzter Gast warst dieses Jahr. Vielen Dank.
Tausend Dank, das war so eine Ehre, mit dir zu sprechen. Jetzt, wenn die Mikrofone aus sind, will ich noch ganz viel Fragen stellen.
Das war eine gute Stunde mit Lola Weipert. Und mich würde jetzt ja total interessieren, habt ihr auch Rituale, um euer Jahr Revue passieren zu lassen? Oder schaut ihr eher nach vorne und schmiedet jetzt schon Pläne für 2025? Ich setze mich zum Beispiel irgendwann zwischen den Feiertagen hin und schreibe mir eine Liste von Dingen, die ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht habe. Das mache ich schon richtig lange und das ruft mir dann immer noch mal ins Gedächtnis, wie viel eigentlich passieren und wie viel man lernen und erleben kann in nur 12 Monaten. Und auch, wie viele Menschen man da trifft. Bei Deutschland 3000 hatten wir ein richtig gutes Jahr, finde ich, mit einem extrem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Mix von Gästen. Für mich waren diese Begegnungen sehr bereichernd und ich hoffe, für euch auch. Hier in der Redaktion legen wir jetzt eine kleine Pause ein. Wir nehmen uns im Januar ein paar Wochen Zeit, um neue Folgen zu planen und schon die eine oder andere gute Stunde vorzuproduzieren. Ab dem 29. Januar geht es dann weiter mit dem Bestsellerautor Marc-Uwe Kling, der sicher auch einiges zur bevorstehenden Bundestagswahl zu sagen hat. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und an dieser Stelle auf jeden Fall danke, dass ihr dieses Jahr so viele gute Stunden mit mir und mit meinen Gästen verbracht habt. Danke auch für jedes Mal, dass ihr Deutschland 3000 auf euren Kanälen teilt oder anderen Leuten weiterempfohlen habt. Es ist richtig schön zu merken, wie groß diese Community inzwischen ist. Mein Name ist Eva Schulz und falls ihr rund um die Feiertage mit der Bahn unterwegs seid, zu euren Familien oder in den Urlaub zum Beispiel, dann ist vielleicht der neue Podcast Teurer Fahren was für euch. Die Journalistin Charlotte Thielmann und ihr Rechercheteam erzählen die rund 30-jährige Geschichte der Deutschen Bahn AG und warum die heute in der Krise steckt. Es geht darum, wieso das Schienennetz so kaputt ist, dass fast alle wichtigen Strecken in Deutschland saniert werden müssen und darum, warum auf der anderen Seite aber sehr viel Geld für Megaprojekte da war. Also, Teurer Fahren heißt der Podcast, ist eine Zusammenarbeit von Radio 1, vom RBB, mit dem SWR und dem Podcast-Radio Detektor FM. Die insgesamt 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß dabei, hoffentlich gute Fahrt und schöne Feiertage euch. Bis ganz bald im neuen Jahr. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.